Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von unserem Kriminalpodcast Akte Brandenburg. Schön, dass ihr heute reinhört oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhört. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Heike Reis. Ich bin Reporterin bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus, kümmere mich da hauptsächlich mittlerweile um die Berichterstattung in Guben. Und mir gegenüber sitzt heute mein geschätzter Kollege Bodo Baumert. Hi Bodo.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Freut mich, dass alle wieder zuhören und mit uns einsteigen wollen in einen Kriminalfall, der schon ein bisschen was zurückliegt.
Ja, ein bisschen was ist gut, sind schon über 75 Jahre mittlerweile. Wir blicken heute mal nach Zabelsdorf. Habe ich vorher auch noch nie gehört, ist aber heute ein Ortsteil der nordbrandenburgischen Stadt Zehlenig im Landkreis Oberhavel. Es sind heute so etwa 230 Einwohner, Einwohnerinnen, also relativ beschaulich. War auch damals wohl nicht viel größer, was die Bevölkerung angeht. Wir befinden uns jetzt aber nicht bei einer Tat, die im 21. Jahrhundert geschehen ist, sondern wir reisen in den Sommer 1948. Nochmal kurz zur historischen Einordnung. Ich meine, die meisten wissen es natürlich. Wir befinden uns hier kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone. Die DDR ist noch nicht gegründet. Viele Institutionen sind gerade erst im Aufbau. Rechtssysteme werden ausgehandelt. Gesetzesräume natürlich genauso. Und da kommt es nämlich in der Nacht vom 18. auf den 19. August in Zabelsdorf in einem Familienheim, in einem Familienhaus zu einem mutmaßlichen Mordfall. Da erwacht ein Mann, wir nennen ihn jetzt mal Klaus K., aus dem Schlaf und der schreckt hoch. Der weiß eigentlich gerade gar nicht, wie ihm geschieht. Der hat geträumt, dass er von einem Schlag getroffen worden wäre und der Kopf tut ihm auch ein bisschen weh. Aber ja gut, wie das dann so ist, man geht von einem Albtraum aus, es ist dunkel in der Wohnung, der Lichtschalter funktioniert leider nicht, als er ihn betätigen will. Also wankt der ältere Mann langsam ins Nebenzimmer, kommt dort zum Stehen und dreht die Sicherung, die anscheinend nicht an Ort und Stelle ist, wieder rein. Funktioniert alles, das Licht geht an und dann sieht er etwas, was, sage ich mal, ihm dezent den Atem verschlägt und dann vielleicht auch die Frage aufwirft, ob das Ganze wirklich ein Albtraum war. Bodo, was sieht der gute Herr denn dort?
Er ist aufgewacht, es war stockdunkel, hat erstmal sich sozusagen durchgetastet, bis er wieder Licht hatte und blickt dann aus der Kammer, in der er gerade steht, in das Wohnzimmer und geht dann hinüber in den Schlafbereich und da neben dem Sofa liegt seine Gattin, seine Frau, 8 Jahre jünger als er, also er ist auch schon 50 in etwas fortgesetztem Alter und sie liegt da in einer riesigen Blutlache und ja, er selbst ist auch nicht wirklich bei Sinnen, weil er ja vermeintlich diesen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, macht sich also auf den Weg zu den Nachbarn, Hilfe rufen und viel mehr kann er dann auch erstmal schon gar nicht mehr machen.
Also war es in des Wortes ein wahr gewordener Albtraum, so kann man es vielleicht bezeichnen. Die Polizisten, die bestätigen später seine Schilderung dann auch nochmal. Also der Mann wird in der Zwischenzeit ins Krankenhaus gebracht, dort medizinisch betreut, weil es natürlich auch in Anbetracht seiner Verletzung sozusagen, der Kopfschmerzen und so weiter auch im Raum steht, dass er da auch irgendwie in eine Form von Mitleidenschaft gezogen ist. Und man weiß ja auch noch nicht, hat er was mit dem Verbrechen zu tun oder nicht. Und als die Polizisten ein wenig später quasi an dem Tatort ankommen, also diese Wohnung, diesen Wohnraum dort betreten, Unordnung rundherum, also es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, andererseits hätte halt jemand nach irgendwas gesucht. Da steht ein Einbruch im Raum, wurde irgendwas gestohlen oder gibt es noch andere Hinweise darauf?
Ja genau, also das ist so ein bisschen rätselhafter an der Geschichte, was ist da eigentlich wirklich passiert? Der Ehemann scheidet erstmal als Tatverdächtiger aus, weil er augenscheinlich ja Verletzungen hat und auch berichtet, dass er da einen Schlag abbekommen hat. Und so wie es aussieht, ist diese Frau anscheinend wirklich im Schlaf getötet worden. Sie ist also inklusive der Decke runtergerissen worden vom Bett. Da sieht alles zerwühlt aus durcheinander. Und man ist jetzt oder man versucht jetzt langsam zu rekonstruieren, was könnte denn da passiert sein. Du hast schon gesagt, es ist alles durchwühlt worden. Erste Überlegung natürlich, ist hier ein Raubmord passiert? Also sind hier Menschen eingedrungen und haben versucht, was zu stehlen? Es fehlen ja Kleinigkeiten aus dem Haushalt, ja, ein paar Kleidungsstücke, sowas wie Kleiderbügel, sowas in der Richtung. Das könnte zumindest erstmal auf einen Raub, einen Einbruch deuten. Die Halskette ist noch da, erstaunlicherweise, auch wenn sie abgerissen ist. Also das wiederum spricht dagegen. Und ja, auch im Nebengebäude, ich sag gleich nochmal was zu dem gesamten Ensemble sozusagen des Baus, im Nebengebäude sind also auch noch Gänse und Kleintiere, sowas da. Also wenn man jetzt kurz nach dem Krieg denkt, Raubmord oder Raubeinbruch, irgendwas in der Art, dann würde man davon ausgehen, dass natürlich sowas mitgenommen wird, wovon man stark ausgeht. Es bleibt aber erstmal bei dieser Theorie sozusagen des Raubmordes, weil es kommt dann aus dem Ort, du hast schon gesagt, es ist ein relativ kleiner Ort, eine Meldung vom dem Müller, der in der Mühle wohnt sozusagen, und von seinem Sohn. Die haben nämlich in der Nacht 4 Personen an ihrer Mühle beobachtet oder gehört, die augenscheinlich da einbrechen wollten. Man hat dann laut gerufen aus dem Fenster und dann sind die abgehauen. Also waren das vielleicht Menschen, die unterwegs waren in dem Ort, um irgendwas zu stehlen? Dann würde das ja sozusagen dazu passen. Das LKA, also das Landeskriminalamt, macht kurz Zeit später auch einen Bericht und sagt, da besteht der Verdacht, das könnten vielleicht russische Soldaten sein. Es gab 2 Lager in der Nähe und so Fälle, wo sich dann Soldaten nachts auf die Spur gemacht haben, um sich irgendwie zu bereichern oder irgendwo was zu stehlen, gab es in der Zeit häufiger. Da haben wir auch andere Fälle, über die wir schon berichtet haben aus der Zeit. Das könnte also passen. Der Spur ist man dann aber letztlich nie nachgegangen. Auch das ist nicht überraschend wirklich für die Zeit. Aber das wäre sozusagen die Theorie Raubmord. Das wäre die eine Möglichkeit. Was an der Sache etwas komisch ist, sind die Umstände am Gebäude voraus. Ich sage nochmal ein paar Dinge zum eigentlichen Tatort. Das ist also ein kleines Häuschen, was komplett am Rand des Ortes liegt, also ein bisschen abgelegen. Auch dafür würde natürlich sprechen, dass man da versucht einzubrechen. Kleines Zäunchen rum, ist so ein kleines Häuschen, Küche, eine kleine Kammer, Wohnzimmer, Wohnbereich, Schlafzimmer, also wirklich nichts Großes. Das Nebengebäude, in dem wie gesagt noch Kleintiere vorhanden sind, die man ja hätte stehlen können. Und dieses Haus hatte eine Alarmanlage. Und da wird es dann schon komisch, weil diese Alarmanlage hat nicht angeschlagen. Das hängt auch mit der Sicherung zusammen, die der Mann dann am Morgen dann erstmal wieder reindrehen musste, weil diese Alarmanlage ist über einen Sicherungskasten in dieser Abstellkammer gesichert. Und da hat jemand die Sicherung rausgedreht. Das heißt, augenscheinlich muss es irgendeinen Täter geben, der zumindest Tatortwissen hat, dass er weiß, wie er diese Alarmanlage stilllegen kann. Die gab es ungefähr seit einem Jahr, weil im Jahr davor gab es mal einen Einbruch, als dieses Ehepaar nicht zu Hause war, und dagegen wollte man sich schützen. Deswegen hat der Schwiegersohn des Mannes, der vorher schon mal anderweitig verheiratet war und mit deren Tochter dieser sozusagen war, da eine eben diese Einbruchssicherung, diese Alarmanlage eingebaut. Und wie konnten diese vermeintlichen Einbrecher jetzt von dieser Anlage wissen, dieser Sicherung, und auch wie sie sozusagen entschärfen konnten? Und das führt eben die Polizei dazu, dass man ein bisschen wegkommt von dieser Raubtheorie und mal sich das Umfeld der Ermordeten und eben ihres Ehemannes näher betrachtet.
Der Klaus K., der war vorher schon einmal verheiratet, aus der Verbindung ist eine Tochter entstanden. Wie war das denn bei seiner Lebensgefährtin? War die vorher auch schon anderweitig liiert?
Ja, also beide Ehepartner oder beide Partner, die in dieser Wohnung wohnten, hatten vorher andere Beziehungen. Sie hatte einen Mann, der wohnt in Mecklenburg-Vorpommern damals zu der Zeit. Und das war sozusagen die erste Theorie sozusagen, gibt es da irgendwie Rachegelüste eines Ex-Mannes. Man hat also die Kollegen oder von der Polizei vor Ort hat man die Kollegen in Mecklenburg informiert. Die sollten sie mal nachforschen. Da kam relativ schnell raus, wasserdichtes Alibi, scheidet aus als Tatverdächtiger. Und damit dann der Blick sozusagen auf die andere Seite der Familie. Auch er, haben wir ja schon gesagt, hat eine Beziehung vorher, aus der eine Tochter entstanden ist. Da gibt es also zumindest die Ex-Frau und die Tochter, möglicherweise Schwiegersohn, die da in irgendeiner Konstellation eine Rolle spielen können. Auch die werden vernommen, streiten ab, irgendwie damit zu tun gehabt zu haben. Und damit sind die Polizisten auch erstmal am Ende ihrer Weisheiten angelangt und wissen nicht, was sie mit diesem Fall noch machen sollen. Er wird dann entsprechend auch im Februar 1941 wird das Verfahren eingestellt, weil man eben nicht weiterkommt.
Was ist denn aber eigentlich mit der Tatwaffe? Also wir haben uns vorhin schon festgestellt, das Bild des quasi Wohnraums, in dem die Frau offenbar zu Tode gekommen ist, gewaltvoll, Blutlache am Kopf. Die Polizei geht davon Einwirken eines stumpfen Gegenstands, wie es dann immer im Polizeideutsch so schon heißt, aus. Wurde jemals dieses Mordwerkzeug gefunden?
Nee, also zum Mordwerkzeug gibt es keine Befunde. Das ist unbekannt. Was man gefunden hat, ist im Wald in der Nähe die vermeintlich gestohlenen Gegenstände. Also wie gesagt, ein paar Kleidungsstücke, Kleiderbügel, nichts weiter. Keine Mordwaffe, aber zumindest die Beute, mit der sich die vermeintlichen Räuber davon gemacht hatten, ist auch im Wald gefunden worden.
Was dann natürlich auch wieder so ein bisschen die Frage stellt, wenn es wirklich Einbrecher gewesen sind, warum, also stiehlt man dann erstens nichts Wertvolles und zweitens lässt dann halt das Diebesgut ja auch im wahrsten Sinne des Wortes noch in der Nähe zurück, wo man es vielleicht auf dem Tatort ja noch zuordnen kann, sag ich mal, oder man sich natürlich dann wundert, warum das Diebesgut nicht mitgenommen wird.
das kam eben auch dem Ehemann dann wohl verdächtig vor. Also der hat sich damit nicht abgefunden, dass er jetzt eingestellt wird, weil er wollte ja wissen, wer hat seine Frau ermordet. Das ist ja logischerweise, dass ihn das beschäftigt. Und er hat dann einen Kollegen, Nachbarn getroffen und der erzählt ihm, Mensch, ich habe doch da im Wald deine Ex-Frau gesehen, da in der Nähe, wo angeblich diese Stücke, die Beute da gefunden wurde. Und damit gehen die beiden dann wieder zur Staatsanwaltschaft und sagen, hier, Moment mal, nichts Fahrverein einstellen, da müsst ihr hingucken. Und dann nimmt die Polizei die Ermittlungen auch wieder auf. Man fährt auch zum Wohnort der Ex-Frau, die wird verhört mehrfach und auch da gibt es in den Akten, die wir ja einsehen konnten von der Polizei, die entsprechenden Vermerke und da heißt es dann, warte, jetzt muss ich mal gerade suchen, wo ich es habe. Genau, also sie wurde einem stundenlangen Kreuzverhör unterzogen, schreiben die Polizisten in den Akten. Aber letztendlich blieb sie eben dabei, dass sie an der Körperverletzung des Ehemannes und auch am Tod der anderen Frau komplett unschuldig sei. Und sie sei angeblich in der Mordnacht zu Hause gewesen. Das kommt den Polizisten auch, ne? Also sie sagen, es gibt Ansätze, aber letztlich auch der Zeuge, der sie da im Wald gesehen hat, konnte dann, als der auch nochmal von der Polizei befragt wird, auch nicht mehr genau sagen, wann das wirklich war. War das jetzt am nächsten Tag oder war das sehr viel später? War das unmittelbar an der Stelle, wo die Sachen gefunden wurden? Eher nicht, sondern eher weiter weg. Also es bleibt alles sehr schwammig und letztendlich müssen dann die Polizisten zu dem Punkt kommen, ja, also die Mittäterschaft, Teiltäterschaft, wie auch immer, können wir ihr nicht nachweisen und deswegen muss dann noch an der Stelle das Verfahren wieder eingestellt werden.
Das heißt, leider wurden die Ermittlungen, die laufen in so eine Sackgasse, da bewegt sich jetzt gerade nichts wirklich vor und zurück, weil ja die mutmaßlichen Tatverdächtigen dann doch einer nach dem anderen ausscheiden. Das zuständige Landeskriminalamt hat ja dann später auch nochmal deutliche Kritik da an der Volkspolizei geübt, die diese Ermittlungen durchgeführt hat. Quasi mit welchen Vorwürfen haben Sie denn dort die ermittelnden Beamten konfrontiert?
Ja, man muss sich vorstellen, ne, wir holen es nochmal zurück. Wo befinden wir uns da gerade? 1948. Wir sind also einige Jahre, noch nicht sehr lange nach Kriegsende. Und staatliche Strukturen, die wirklich funktionierend arbeiten, sind ja erst im Aufbau. Das heißt, man hat dann angefangen, relativ schnell nach dem Krieg wieder Polizei, Behörden oder Ähnliches in der sowjetischen Besetzungszone aufzubauen. Die waren erstmal noch bei den Bürgermeistern, Ortsbürgermeistern angesiedelt. Dann hat man langsam angefangen, Polizeistrukturen wieder aufzubauen. Aber die da beschäftigt waren, waren jetzt keine erfahrenen Kriminalisten, weil die waren entweder NS-verdächtig, weil sie vorher damit drin waren oder schlicht auch nicht mehr da, nicht vorhanden. Man hat also viele rückkehrende Soldaten und auch sonstige Zivilisten genommen und sie zu Polizisten quasi befördert. Die hatten eine Schnellbesolung. Also das waren keine wirklich ausgebildeten Kriminalisten in dem Fall, sondern es waren halt Dorfscheriffs, die mehr oder weniger da ihre Tätigkeit versehen mussten. Und die es an Kriminalisten gab es in den wenigen Landeskriminalämtern, die dann auch zu der Zeit ungefähr wieder eingerichtet wurden von den Sowjets. Zuerst, wie gesagt, noch in den alten Ländern, also beispielsweise Brandenburg, die man halt noch hatte. Und die haben sich dann halt solche Berichte auch durchgelesen und dann natürlich mit kriminalistischem Gespür sagt man dann, Mensch, warum habt ihr nicht mal den Fundort der weggeworfenen Kleidungsstücke genauer untersucht, da Spuren genommen? Warum habt ihr nicht einen Suchhund eingeschaltet, dass man mal gucken kann, gibt es im Wald noch Spuren, die irgendwo hinführen? Warum hat man eigentlich nicht mal in den sowjetischen Lagern, die in der Nähe sind, nachgefragt und versucht herauszufinden, waren in der Nacht 4 Personen abgängig oder so? Gibt es da irgendwelche Verdächtigen? Wobei man auch da sagen muss, zu der Zeit, das war alles noch unter sowjetischer Kontrolle in der Region. Das heißt, wir haben andere Fälle, die wir uns aus der Zeit auch die Akten eingesehen haben, wo es auch solche Verdachte gab und wo man dann auf Wunsch der sowjetischen Besatzung macht, quasi die Ermittlungen in diese Richtung eingestellt hat. Also selbst wenn man da vielleicht was gefunden wird. Aber das zumindest hat den erfahrenen Kriminalisten aufgestoßen. Die hätten natürlich gern mehr Tatortarbeit gehabt und vielleicht hätte man dann auch mehr aus dem Fall noch herausfinden können.
Der Fall ist bis heute ungelöst, verstaubt eigentlich mehr oder weniger irgendwo in einem Archiv und genau dort hast du ihn ja auch gefunden. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen dazu sprechen, wie überhaupt diese Recherche zu diesem Fall oder allgemein zu solchen historischen Kriminalfällen abläuft. Das Ganze ist über 75 Jahre her. Wie bist du überhaupt auf die Tat gestoßen? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also im Normalfall, Ermittlungsakten liegen bei der Staatsanwaltschaft. Die würden wir öfter mal gerne einsehen. Auch zu aktuellen Fällen dürfen wir als Zivilisten, auch als Journalisten natürlich nicht. Das sind interne Akten. Aber irgendwann, wenn die Fälle sehr alt sind, wandern die aus dem Archiv der Staatsanwaltschaft rüber ins Landeshauptarchiv, in dem Fall hier in Brandenburg bei uns. Und dort sind sie auch öffentlich zugänglich. Zum Teil, muss man sagen. Also die lagern alle dort und wir haben, jeder von uns hat die Möglichkeit, auch Akten, die im Landeshauptarchiv lagern, einzusehen. Allerdings, wenn du so eine entsprechende Anfrage stellst, und über die bin ich ja sozusagen auch dahin gekommen, ich habe also mal gebeten, könnt ihr uns mal zeigen, was für Fälle ihr nach dem Krieg alle habt, in denen es um Mord und Totschlag geht und welche wir davon einsehen können. Und wenn dann die Voraussetzungen erfüllt sind, also dass beispielsweise alle in dem Fall eine Rolle spielenden verstorben sind, was ja nach 75 Jahren und alle sind hier mittlerweile, wären über 100, wenn sie dann noch leben würden, in diesem Falle natürlich in jedem Fall erfolgt, dann können wir solche Akten eben auch einsehen. Und ich habe eine ganze Reihe von Akten aus der Zeit studiert, weil es ist eine sehr spannende Zeit. Rein menschlich für Opfer und Täter, unmittelbar nach dem Krieg, Not, Elend, was dann trotzdem für Verbrechen passieren und wie die aufgeklärt werden. Auch, wir haben es ja gesagt, unter diesen Strukturen, die gerade erst im Entstehen sind, ist eine ungeheuer spannende Zeit und es gibt unglaublich interessante Fälle. Und das war eben einer davon, den wir uns da rausgepickt haben und dann mal genauer betrachtet haben und dann nochmal erzählt haben. Zum einen, um eben über einen Mordfall zu berichten, was ja immer schon berichtenswert ist, und zum anderen eben auch dadurch etwas über die Zeit zu erfahren, was auch nochmal so ein spannender zweiter Effekt an der Stelle ist.
Wie war das denn damals in dieser Zeit? Also wir haben es ja gerade schon gehört, klar, sowjetische Besatzungszone hat dort eine ganz große Rolle gespielt. Da waren viele freie Räume, sage ich jetzt mal, wo man noch nicht klar wusste, was gilt jetzt Recht, geschweige denn jemanden hatte, der das Recht irgendwie durchsetzt oder begutachtet, mehr oder weniger. War das quasi dann auch eine Grundlage, wie soll ich sagen, für eine große Steigerung auch an, sage ich mal, schweren Straftaten, oder kann man das so nicht beziffern?
Also statistisch lässt sich das jetzt schwer erfassen. Da hat jetzt ja auch noch niemand entsprechende Statistiken logischerweise geführt. Es gibt überschaubare Zahl von, wenn wir jetzt mal Mord und Totschlag solche Fälle gucken, die wir aus der Region aus Brandenburg zu der Zeit sozusagen haben. Interessant ist, ist natürlich, was Beweggründe für Menschen sind in der Zeit. Also da gibt es Fälle, wir hatten einen aus Cottbus, haben wir auch in der Reihe für LR und Mods berichtet, wo aus Hunger um ein Laib Brot quasi schon jemand getötet hat, weil er das dann den Raub, den er da begangen hat, quasi verdecken wollte. Es gibt andere Fälle, wo man eben jemandem auflauern wollte mit den Waffen, die man nach Kriegsbeständen noch gefunden hatte, um da irgendwie an Geld oder irgendwas zu kommen. Also das gab es genauso wie auch heute natürlich bei Mord und Totschlag niedere Instinkte oder was auch immer, Eifersucht, was auch immer da eine Rolle spielen kann. Die ganze Palette spielt da eben auch eine Rolle. Und du hast es schon gesagt, sozusagen die Strukturen der Strafverfolgung sozusagen waren ja erst wieder im Aufbau. Auch da ist natürlich manches dann eben, wie auch in diesem Fall, vielleicht hätte man es mit moderneren Methoden oder mit mehr kriminalistischem Sachverstand vielleicht noch besser aufklären können. Das gibt es natürlich auch häufiger in der Zeit. Aber mal grundsätzlich ein Strafsystem gab es. Also das Strafgesetzbuch gab es schon vorher und das galt sozusagen auch weiter. Nachdem hat man ja entsprechende Prozesse geführt. Die entsprechenden Gerichte sind ja auch wieder aufgebaut worden in der Zeit. Also auch so ein Fall ist ja zum Beispiel oder wäre dann, wenn man einen Täter ermittelt hätte, an ein Landgericht gekommen, wo man dann entsprechend auch Recht geführt hätte. Und wenn man sich die Akten der Staatsanwaltschaften anguckt, dann ist das gar nicht so weit weg von dem, was man heute hat. Also man hat entsprechende Ermittlungsberichte, die zum Teil auch schon maschinell geschrieben sind, zum Teil noch handschriftlich, aber das meiste ist wirklich lesbar. Das kann man machen und es gibt entsprechende Urteile der Gerichte und auch die mit einer entsprechenden Urteilsbegründung. Und wenn man das liest, ist das gar nicht so weit weg von dem, was man heute in der Juristensprache vor Gericht zu hören bekommt.
Okay, dann geht die Geschichte Deutschlands aber natürlich weiter, beziehungsweise von diesem Teil Deutschlands, 1949 wird die DDR gegründet. Jetzt mal gesetzt den Fall, es hätten sich noch neue Spuren ergeben, hätte ja durchaus sein können, so in den kommenden ein, zwei Jahrzehnten, hätte man dann überhaupt noch den oder die mutmaßlichen Täter wegen Mordes belangen können? Oder wie läuft das dann ab, wenn eigentlich ja quasi die Tat in einer Zeit geschehen ist, wo ja in dem Sinne dieses Staatssystem ja noch gar nicht fest zusammengefügt war?
Ja, immer eine spannende Frage. Ne? Wir kennen ja die Klassiker, haben wir alle, wo Mord verjährt nicht. Also andersrum, es gibt es Verbrechen oder Straftaten, die in einer gewissen Zeit verjähren. Und selbst wenn man dieser jemand nachweisen kann, du hast da vor 20 Jahren einen Einbruch begangen, dann ist die Zeit einfach verjährt und man kann ihn dafür nicht mehr belangen. Bei Mord gilt das in Deutschland nicht. Korrekterweise müssen wir sagen, galt oder gilt mittlerweile, weil auch dies ist noch gar nicht so lang her. Man hat das in Deutschland vor allen Dingen eingeführt unter dem Aspekt, dass man die Verbrechen aus dem Nationalsozialismus nicht verjähren lassen wollte. Weil eigentlich sind früher auch solche Straftaten, Mord, Völkermord, was auch immer, nach 10, 20 Jahren, 25 Jahren, da gab es in verschiedenen Zeiten verschiedene Fristen, verjährt. Und man hätte dann irgendwann diese Verbrechen nicht mehr verfolgen können. Vor dem Problem standen in Westdeutschland die Politik und die Behörden so ab den 60er Jahren ungefähr. Man hat sich dann über mehrere Konstrukte, dass man Fristen verlängert hat, sich irgendwann zu dem Punkt hochgearbeitet, dass man gesagt hat, okay, grundsätzlich Völkermord, Mord und Ähnliches verjährt nie. Das heißt, jeden Fall, den wir haben, können wir sozusagen zurückverfolgen. Und wenn es Beweise gibt, dann wird der entsprechende Täter auch verurteilt. Das ist Grundlage für diverse Prozesse, die wir auch in jüngster Zeit noch haben gegen Wächter von Konzentrationslagern oder Ähnlichen, die dann eben noch vor Gericht stehen. Das ist passiert auf dieser Grundlage. In der DDR war es anders. Da war Mordverjährung nach 25 Jahren. Wenn der Täter nicht ermittelt ist, dann ist sozusagen dieser Fall komplett tot und kann auch nicht wieder aufgenommen werden. Jetzt wäre die Frage sozusagen, was macht man mit diesem Fall, wenn man den jetzt noch heute hätte? Wenn er in der DDR passiert wäre, dann könnte man ihn heute in jedem Fall noch verfolgen, weil Einheitsvertrag, man hat sich dann nach der Wende einen extra Paragraphen dazu gesetzt, dass Morde, die in der DDR passiert sind, trotzdem nicht verjähren dürfen, auch wenn es in der DDR die entsprechende Verjährung gab. Und die könnte man heute noch verfolgen. Nun hat man jetzt einen Fall, der ist noch vor sozusagen der DDR. Nach deutschem Recht würde auch dieser sozusagen nicht verjähren können. Aber wie gesagt, das ist eine hypothetische Diskussion in dem Fall, weil selbst wenn es noch Tatverdächtige gäbe, also selbst wenn man die Ex-Frau oder den Schwiegersohn heute mit DNA-Untersuchungen, für die es auch keine Grundlage gibt, überführen könnte, sie wären alle über 100 und damit nicht mehr zu belangen. Genau, wir hatten ja mehrere unserer Leser, die sich oder unserer Hörer, die sich gemeldet haben und gesagt haben, macht mal einen Cold Case. So nennt man ja Fälle sozusagen, die, wo es keine Spuren mehr gibt und die aber trotzdem immer noch nicht aufgeklärt sind. Das wäre jetzt mal so ein ganz kalter Fall sozusagen, aber wir haben noch ein paar andere, die wir gerne auch in den nächsten Monaten hier in unserem Podcast immer mal wieder einstreuen würden. Und ich glaube, in dem Fall wird uns niemand mehr helfen können, ihn aufzuklären. Falls doch, freuen wir uns natürlich über jeden Hinweis, den wir dann auch gerne weitergeben würden. Vielleicht haben wir noch ein paar andere Fälle, wo wir es dann auch nochmal auf Hilfe unserer Hörer zurückgreifen können.
Genau, das ist doch ein gutes Wort zum Schluss. Herzlichen Dank, Bodo, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns mal mit auf eine kleine Zeitreise genommen hast und vor allem ja auch uns, sag ich mal, nahegebracht hast, wie entsteht das eigentlich, wie recherchierst du, wenn du an solche Fälle rangehst und natürlich auch, was hat es dann im Endeffekt von historischen Bedeutung her eigentlich, wie wirkt das eigentlich bis heute noch nach im gesamten Justizsystem Deutschlands?
Ja, es hat mir auf jeden Fall wie immer Spaß gemacht und wenn ihr euch dafür interessiert und sagt, ihr wollt mehr solcher Fälle hören, dann schreibt uns, meldet euch bei uns, sagt uns, dann bauen wir auch gerne ab und an sowas bei Akte Brandenburg immer mal wieder ein. Und ansonsten Mord, Totschlag und sonstige Verbrechen aus Brandenburg, wenn ihr entsprechendes hören wollt, wenn ihr euch für solche Fälle interessiert, bei uns seid ihr richtig. Wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt.
Ihr könnt gespannt bleiben, weil den nächsten Fall, den haben wir schon in petto, der wird auch relativ zeitnah aufgenommen. In diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.